Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und dann nehmen wir gleich ein Comicsbad. Ziemlich wörtlich, denn in der Bibliothek am Berliner Luisenbad gibt es heute den Salon der grafischen Literatur. Ein Comic, stell dich ein, vieler Verlage. Da stromern wir mal drüber und sind dann mit einem der Stars des Tages verabredet, dem Comickünstler Jens Harder, der dort den Abschlussband eines wahren Riesenprojekts vorstellt. Nichts Geringeres, nämlich als die gesamte Evolution und Kulturgeschichte der Menschheit im Comic zu erzählen. Seien Sie mit mir gespannt in dieser Lesart. Herzlich willkommen allerseits. Und jetzt schalten wir in den Berliner Wedding, in die Bibliothek am Luisenbad, das heute zum Comicsbad wird, auf dem Salon der grafischen Literatur. Eine kleine Verlagsmesse der besonderen Art ist das. Und unsere Kollegin aus der Lesart, Stefanie von Oppen, ist am Ort. Hallo Stefanie.
Hallo, guten Morgen.
Seit einer Stunde läuft der Salon schon. Wie muss man sich das vorstellen? In der Bibliothek ist ja nicht unbedingt der klassische Messeort. Was hast du so bisher beobachtet?
Na, ich muss ja erstmal sagen, dass diese Bibliothek was ganz Besonderes ist. Es ist nämlich ein ehemaliges Schwimmbad und das ist so gestaltet in Jugendstil. Also die Architekten haben so Verschiedenes hier untergebracht. Jugendstil, Barock und was auch immer. Und auf dem Vorplatz, haben sich gerade ganz viele Verlage, die natürlich auf Comics spezialisiert sind, eingefunden. Also vom Jaja Verlag über den Reprodukt Verlag bis hin zum Carlsen Verlag und noch viele andere. Und es ist ja, gerade kommt die Sonne raus und es ist einfach eine sehr schöne Stimmung, muss ich sagen.
Ich meine, Punkt 9 gab es schon die erste Veranstaltung im sogenannten Puttensaal. Was war denn da los? Wer hat sich da vorgestellt?
Ja, genau. Unter lauter Putten tatsächlich saß ich da und habe gelauscht dem Verleger vom Peridot Verlag, Ferdinand, der heißt Lutz Ferdinand. Und der hat vorgestellt aus seiner Kollektion vor allem das Magazin Polle. Das ist ein Comic-Magazin, das vierteljährlich rauskommt und besonders für Kinder gemacht ist, naheliegenderweise. Hier wird nämlich vor allem viel Kinder- und Jugendcomic vorgestellt, weil es da auch um Leseförderung geht. Und er hat eben gezeigt und auch uns zum Hören gebracht, seine Ausschnitte aus diesem Polle-Magazin, eine Geschichte aus der Schweiz in diesem Falle, hat er uns dann die Bilder vorgestellt und dazu konnte man sich dann eben auch noch was anhören. Also die mischen irgendwie in ihren Comics oder in diesem Polle-Magazin tatsächlich Bilder, Schrift und es ist auch zum Hören. So kann man sich vorstellen, dass die Kinder anhand dessen sehr gut lesen lernen können und zugleich ist es wirklich extrem unterhaltsam. Und er hat auch noch vorgestellt einen Comic Madeleine, der ist eigentlich ganz alt, 85 Jahre alt und der wurde nun gerade ganz frisch von Nadja Budde, die man ja auch kennt, übersetzt ins Deutsche und das ist wirklich so ein ganz süßer, gedichteter Comic, beziehungsweise eigentlich ist es kein Comic, sondern fast eher ein Bilderbuch, also Bilder und dann Bildunterschriften und auch das hat er uns nochmal vorgestellt in einer Version von Nadja Budde selbst eingesprochen.
Ich meine, so früh am Morgen, an einem Donnerstag, nennt sich ja auch Fachtagung der Salon und mit Untertitel Comics in der Leseförderung. Ich stelle mir da vor, dass da heute wirklich viel, viel junges Publikum da ist, vielleicht vor allem Schulklassen.
Ja, so langsam trudeln die ein. Also so ganz, ganz voll ist es noch nicht. Ich glaube, das wird am Laufe des Tages mehr. Jetzt sind hier gerade ein paar Jungs reingelaufen, wahrscheinlich um die nächste Veranstaltung zu erleben. Also es scheint erstmal, ich glaube, es ist ungefähr so eine Klasse, die bisher hier ist, aber es werden sicher noch mehr werden. Aber vor allem kommen natürlich auch wirklich viele Lehrer und Lesepädagogen hierher. Man erkannt hat, dass der Comic eine super Möglichkeit ist, Kinder ans Lesen heranzubringen. Und tatsächlich können sich die Lehrer da so einen Tag frei nehmen und das so als Fortbildung auch nutzen.
Ich habe gesehen, dass es auch einen Infostand zur Mehrsprachigkeit gibt. Können Comics da helfen?
Ja, absolut. Also es gibt zwei Stände. Der eine ist eher zum Übersetzen. Also das ist ja auch wichtig. Also gibt ja viele Comics, die ins Deutsche übersetzt werden. Und auch da kann man den Kindern die Lebenswelten aus anderen Ländern näher bringen. Und dann, genau, Mehrsprachigkeit ist dann der Stand, der direkt daneben steht. Und da geht es tatsächlich darum, über Bilder Kinder zu unterstützen im Sprachenlernen. Mhm. Und leider war jetzt gerade der Kollege, den Stand betreut, nicht da. Darum konnte ich jetzt nicht länger mit ihm reden. Aber auf jeden Fall, das spielt auch eine große Rolle hier auf dieser kleinen Messe.
Bis 17 Uhr heute Nachmittag geht der Comic-Salon. Kannst du uns noch ein paar Highlights aus dem Programm empfehlen?
Ja, also ich stromere übrigens gerade buchstäblich über diese Messe und rede hier einfach so aus dem FF, muss ich sagen. Und jetzt stelle ich mich mir einfach hier mal vor ein Programm und gucke mir an, was hier so noch läuft, beziehungsweise habe das natürlich auch schon vorher mir angeguckt. Also da kommen unter anderem Isabel Kreitz, die ist ja relativ bekannt, und Simon Schwarz hat ein Buch gemacht über Karl Lagerfeld, also ein Comic. Birgit Weihe wird dabei sein, Lisa Feinbube. Also den ganzen Tag bis 17 Uhr gibt es hier Veranstaltungen und mir scheint es so, als seien die alle wirklich erlebenswert. Die heute Morgen war es schon mal ganz toll. Und jetzt suche ich gleich mal den Jens Hader. Der kommt doch als nächstes.
Genau, live vom Salon der grafischen Literatur in der Bibliothek am Luisenbad in Berlin-Wedding. Das war Stefanie von Oppen mit den ersten Eindrücken. Danke dir, noch viel Spaß. Und einer der spektakulärsten Programmpunkte des Tages ist die Präsentation von Gamma Visions. So heißt der letzte Band eines Comicprojekts, das der Künstler Jens Hader seit bald 20 Jahren vorantreibt. Alpha und Beta hießen logisch die ersten Ausgaben. Jetzt also Gamma. Guten Morgen, Herr Hader.
Ja, schönen guten Morgen.
Gamma Visions, das ist der aktuelle Titel. Bevor wir auf diese Vision kommen, Herr Hader, geben Sie uns doch mal einen kurzen Abriss über das gesamte Projekt. Alpha, Beta, Gamma, griechisches ABC. Was buchstabieren Sie da eigentlich im Comic?
Ja, ich versuche die gesamte Weltgeschichte einmal zeichnerisch durchzudeklinieren oder zu Papier zu bringen. Und ja, wollte eine griffige Formulierung, kurze knackige Titel, die auch nicht übersetzt werden müssen. Und dann kam irgendwann diese griechische Buchstabenreihe raus, die dann auch überall gut wahrgenommen oder funktioniert, vermute ich oder hoffe ich.
Ich meine, so die gesamte Menschheits- und Kulturgeschichte ist ja schon ein bisschen wahnsinnig, ne? Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee?
Das habe ich eigentlich immer vermisst, so als Buchliebhaber und Comicautor, den ich mit Anfang 30 dann selber wurde. Und ich dachte dann, das ist jetzt meine Aufgabe, alle diese Dinge zusammenzubringen, die mich seit Kindheitstagen schon interessiert haben. Und ich suchte nach einem längeren Stoff, nach meiner Erstlingsveröffentlichung in Frankreich und schlug das meinem Verleger vor, die Evolutionsgeschichte, die Entstehung von allem gezeichnet, und er sagte, ja, mach das, das klingt super, und das gab es in der Form auch noch nicht. Ich wundere mich, weil es so ein grandioser Stoff ist und sich so gut umsetzen lässt. Ja, und das hält mich jetzt eben an der Stange seit 2004, und jetzt im Herbst kommt es zum Abschluss.
Ja. Nun ist so das Augenauffällige an den Bänden, dass die Evolutions- und Kulturgeschichte jetzt nicht so als klassischer Sachbuch-Comic erzählt, gezeichnet wird, sondern es sieht eher aus wie so ein Bild-Remix, ziemlich wild zwischendurch, so mit historischen Abbildungen, wissenschaftlichen Grafiken, dann Werbeslogans, so als hätten sie so aus einer Art von, ja, kollektiven Bildergedächtnis geschöpft. Wie sind Sie denn zu diesem Struktur- oder Erzählzeichenprinzip gekommen?
Ja, das war von Anfang an mein Vorhaben, mir die Welt nicht nochmal neu aus dem Ärmel zu schütteln oder auszudenken, sondern Verknüpfungen herzustellen zwischen diesen Massen an Bildern, die wir seit mindestens 30.000 Jahren geschaffen haben. Also dadurch kommen ja auch viele Zeitzeugen zu Wort oder zu Bild, besser gesagt. Also ich kann dann von den ersten Höhlenritzungen und Zeichnungen bis zu den aktuellsten Computergrafiken oder Satellitenaufnahmen alles miteinander in Verbindung bringen. Und mir war eben auch wichtig, das Bild, das wir uns von der Welt machen, zu zeigen in seiner Veränderung, so von den ersten Darstellungen, die noch sehr religiös oder mythologisch geprägt waren, weil die Leute sich nicht erklären konnten, wo diese Riesenknochen herkommen oder diese Steinformationen, und dann bis heute, wo wir eben mit neuesten Methoden dann alles eben versuchen oder mehr und mehr schaffen zu erklären.
Das ist ein bisschen bauen. Gerade ein bisschen Krach, ja, im Hintergrund bei Ihnen. Also Jens Hader ist nicht auf dem Berg oder irgendwo ganz tief in der Menschheitsgeschichte, sondern im Salon der Grafik philosophischen Literatur im Berliner Wedding in der Bibliothek am Luisenbad. Kommen wir mal so zu dem Geistigen, Herr Haader. Also vor allem in den ersten drei Bänden Alpha und Beta, da gibt es zwei Bände, Beta 1 und Beta 2, da sind so Religion und Wissenschaft so zwei wichtige Pole, ne? Also Glauben und Wissen. Ich meine, dieser Antagonismus, der hat historisch natürlich ungeheuer stark gewirkt und oft auch nicht segensreich. Ja. Was war hier für Sie so der besondere Reiz, das in Bilder zu übertragen?
Ja, ich als Atheist stehe immer sehr verzweifelt vor so streng gläubigen Gedankengebäuden oder auch Bildwerken. Und wir sind da sehr, sehr stark noch indoktriniert oder stehen halt vor so einer Wand aus tausenden Bibelillustrationen, Altargemälden, die jedes Menschen visuelles Gedächtnis also sehr stark noch prägen, dennoch wollte ich es nicht komplett ausklammern, sondern einweben, weil das eben früher, zumindest im Mittelalter über Jahrhunderte, der Blick der Menschen auf die Welt war. Aber dieser Kontrast, dieses Gegenüberstellen dieser Antagonismen, daraus schöpfe ich auch dann viel Lustgewinn beim Lesen, dass man eben immer als Betrachter der Seiten sich selber dazu ins Verhältnis setzen kann, beziehungsweise zwischen diesen Kontexten und den Zeiten mitspringt oder mit mir diese Brücken übertritt und dann gibt es im besten Fall einen Erkenntnisgewinn. Mhm. Also im Mindesten ist es halt auch sehr, sehr grafisch reizvoll, nicht nur die rein so trocken wissenschaftliche, also so Art fachbuchartige Abhandlung der Gegebenheiten oder der Entwicklung, sondern dann immer diese Referenzen, wie das sich in unserer Kultur und Gesellschaft zu verschiedenen Zeiten niederschlug oder ausprägte.
Und es wirkt ja sozusagen immer noch und auch in die Zukunft hinein. Und da sind wir bei Gamma Visions, dem Schlusskapitel, das nun in die Zukunft blickt. Das heißt, Sie verlassen auch, ja, wenn man so will, die faktisch belegte Menschheitsgeschichte und werden im gewissen Sinn auch doch fiktiv, ne, literarisch. Was war das für ein Schritt für Sie jetzt von der Faction zur Fiction?
Ja, empfand ich gar nicht mal als so extrem, weil die Basis, also so Monat oder jahrelange Recherche blieb und bleibt genauso bestehen. Nur kann ich mich jetzt natürlich nicht auf gut abgehangene Daten berufen oder zurücklehnen, sondern muss Aussagen miteinander ins Gewicht bringen und versuchen da irgendwie so einen Möglichkeitspfad für die Menschheit oder für die Erde, für das Sonnensystem, für die nächsten Jahrtausende oder Jahrmillionen zu finden. Also Aussagen von Wissenschaftlern, von Philosophen, von Zukunftsforschern jeglicher Art, die dann natürlich immer stärker sich in den Nebel oder in die Dunkelheit wagen. Das ist mir vollkommen klar, dass das jetzt nur eine Variante oder ein Vorschlag ist, der momentan Gültigkeit hat, oder nicht mal momentan Gültigkeit, aber der jetzt eine gewisse Plausibilität vielleicht noch hat, weil es Entwicklungen fortschreibt, die wir gerade sehen. Aber das kann sich natürlich auch jederzeit kann das wieder über Bord geworfen werden. Aber auf lange Sicht sind ja Aussagen auch wieder sehr konkret. Also, dass unsere Sonne in einigen Milliarden Jahren ausgebrannt sein wird und dann zu einer Supernova wird, oder dass sich unsere Galaxie mit der Nachbargalaxie Andromeda in 4 bis 7 Milliarden Jahren vereinigen wird. Also auf der Ebene, also solch langen Zeitachsen wird es wieder konkret.
Ist das echt der Zeitrahmen von Gamma? Also bis in die Jahrmilliarden hinein? Also ich meine, also so weit blicken Sie voraus?
Bis ans Ende unserer
Zeit.
Unseres Universums.
Wow.
Ja, unserer Zeit, genau.
Es ist jetzt nur nicht wenig verwunderlich, dass auch doch momentan aktuelle Zukunftsthemen eine Rolle spielen. Mhm. Zwei Themen sind da besonders prominent. Künstliche Intelligenz und der Klimawandel. Ich meine, vor allem bei letzterem wird jede Utopie ja schnell zur Dystopie. Ne? Wie ist denn Ihr Ausblick in Gamma?
Ja, also auf den ersten Seiten lasse ich die Entwicklung natürlich weiter eskalieren, weil also das CO2, was in der Atmosphäre ist, das geht ja jetzt auch nicht einfach weg, selbst wenn wir morgen komplett auf erneuerbare Energieversorgung umstellen. Aber also die Meeresspiegel werden, also Prognosen bis Ende des Jahrhunderts um 1,30 Meter circa ansteigen. Und da muss ich jetzt gar nicht groß in die Fiktion abwandern. Also die Städte, also mehr und mehr werden sie sich entweder schützen müssen oder ins Landesinnere verlagern. Das sehen wir gerade aktuell bei der Hauptstadt von Indonesien, bei Jakarta. Die wird auf Borneo im Dschungel komplett neu gebaut. Aber ich versuche natürlich auch dann einige Ausstiegsszenarien zu finden oder Wolken zu schlagen, die dann nochmal einen Blick in eine ganz andere Richtung lenken. Ich nehme zum Beispiel an, dass ein Supervulkan Ende des Jahrhunderts explodieren wird, der dann überraschenderweise für eine vorübergehende Abkühlung um einige Grad wieder dazu führen wird, dass wir dann wieder auf anderen Schlachtfeldern weiter gefordert sind.
Na, ich würde gerade sagen, schicke Idee für alle, die nicht da um den Vulkan rum leben. Aber nochmal kurz, was ist denn mit der künstlichen Intelligenz? Segen oder Fluch?
Also auf lange Sicht Fluch. Auf kurze Sicht werden wir jetzt noch viele vielleicht positive Effekte mitnehmen können, aber ich habe noch kein zündendes Argument gehört, warum wir dazu in der Lage sein sollten, dass in 100 Jahren, oder also ich gebe der Menschheit ja noch eine sehr lange prosperierende Phase, aber warum sollten wir in der Lage sein, in, sagen wir, 100 oder 200 Jahren mit dem, was wir da geschaffen haben, noch also da noch gegenhalten zu können. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also wir sind jetzt noch in der ganz frühen Phase und das ist alles noch Spielerei, aber es wird ja exponentiell sich weiterentwickeln.
Apropos, die Frage kriegen Sie garantiert gestellt auf dem Comic-Salon. Haben Sie KI selbst eingesetzt? Ich meine, so im Visuellen entfaltet die Technik ja geradezu magisch, zauberisch unglaubliche Effekte schon, ne?
Ja, obwohl 99% immer noch Schrott sind oder ganz ganz viel Kitsch oder wirklich seltsamste Entgleisungen. Und ich habe es genutzt. Ich habe eigene Bilder generiert oder auf die schon bestehenden, die man bei der Recherche so, auf die man so stößt, dann auch zurückgegriffen. Aber ganz bewusst und auch mit dem Wissen schon, dass es dann wahrscheinlich Nachfragen gibt oder Leute das auch deswegen nicht gutheißen werden, weil es gibt jetzt so Unterschriftenaktionen und so immer stärker werdende Bewegungen, die sich um den Boykott oder um die komplette Verbannung bemühen. Da bin ich auch mit dabei bei solchen Unterschriftenaktionen, aber bei punktuellen Einsätzen wie in diesem Fall, wo ich jetzt ja wirklich auch eine Warnung ausspreche oder versuche, die Gefahren insgesamt für unsere Gesellschaft damit zu bündeln oder zu Papier zu bringen, da hielt ich es für sehr, sehr wichtig, um auch maximalen Effekt zu erreichen auf den Seiten. Also die zunehmende Entfremdung oder dann auch irgendwann sogar Entmenschlichung der Entwicklung, die, also das war für mich dann doch die perfekte Umsetzung, dass nicht alles, wie ich sonst immer mache, mit dem Stift auf Papier zu zeichnen, sondern mehr und mehr dann eben den Computer sprechen zu lassen.
Gamma Visions, der neue, letzte Band von Jens Haders Comic-Großprojekt. Heute wird er auf dem Salon der grafischen Literatur vorgestellt. Erscheint dann Anfang September im Carlsen Verlag mit 194 Seiten für 44 Euro. Herr Harder, vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute und schönen Tag weiterhin im Comics-Bad.
Tschüss. Ja, vielen Dank auch für das Gespräch. Schönen Tag.
Tschüss. Macht es gut. Ciao.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
1975 in der norddeutschen Provinz. Nach dem Tod ihrer Mutter hält die 14-jährige Beke nichts mehr auf dem tristen Hof ihrer Eltern. Sie flüchtet nach München.
Das Schinkenbrot war schwer zu kauen, weil ich aus schlechtem Gewissen die angetrocknete erste Scheibe nicht beiseite gelegt hatte. Ich wollte nicht, dass die anderen die dann fanden und sagten, aha, Beke haut ab und lässt uns die trockene Scheibe hier. Und wer soll die ins Rührei schnippeln, wenn Mama tot ist?
In München soll ihr älterer Bruder seit Jahren ein wildes, freies Leben führen. Er arbeitet am Munich Sound und will Disco-Produzent werden. Tagsüber schläft Beke, nachts sucht sie in Diskotheken nach ihrem Bruder. Doch als sie ihn endlich findet, ist die Situation ganz anders, als sie es sich vorgestellt hat. Und dann erfährt Beke, warum sich ihr Bruder gezwungen fühlte, seinen Heimatort Hals über Kopf zu verlassen. Till Räther liest heute Abend aus seinem Roman Disco in München.
Ich wollte doch die Einzige sein, die dich sucht. Die Einzige, von der du dich finden lassen würdest.
Empathisch und mit viel Zeitkolorit schreibt Till Räther in Disco über die musikalische Avantgarde der 70er Jahre in München und beschreibt ein Lebensgefühl zwischen gesellschaftlichem Aufbruch und den Lebenslügen der Elterngeneration. Heute Abend liest er um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Lehmkuhl in München, danach in Bad Wilbel in Hamburg und in Kleinmachnow.
Wir alle hatten Angst. Senja, wo bist du? Schrie Valerka erschrocken. Papa, jetzt werden wir bombardiert.
Echo dieser Tage heißt eine interaktive Installation, die Kunst, Hörgeschichten und Fotografien vereint. Für das zweite Literaturfestival Stuttgart entwickelte die Initiative Interakt gemeinsam mit der Künstlerin und Autorin Xenia Fuchs zwei bewegende Kurzgeschichten, die Herausforderungen und Hoffnungen ukrainischer Jugendlicher in Stuttgart beleuchten.
Ich war wie viele andere, ganz einfach. Ohne hohe Ansprüche oder besondere Zukunftspläne. Ich liebte es, wenn es sauber war, wenn der Wasserkocher lief und alles um ihn herum mit dem Geruch von billigem Nescafé Classic und Slaviks roten Bond erfüllt war.
Echo dieser Tage, die performative Lesung im Rahmen des zweiten Literaturfestivals Stuttgart, heute um 17 Uhr in der St. Maria-Kirche in Stuttgart. Im Anschluss sind alle BesucherInnen, besonders auch Jugendliche, eingeladen, gemeinsam Themen wie Flucht, Integration und Zukunftsperspektiven zu besprechen.
Die alternde Gesellschaft ist weder kindgerecht, noch ist sie gerecht zu Kindern. Die Interessen und Bedürfnisse der Kinder werden nicht angemessen mitgedacht.
Für Kinder und Jugendliche ist der Krisenzustand leider bereits Normalzustand geworden. Sie werden meist politisch übersehen und gesellschaftlich vernachlässigt. Kinder sind unsere Zukunft. Und schon allein deshalb müssen Kinder ihre Interessen und ihr Wohlergehen höchste politische Priorität haben. Stattdessen fehlende Kita- oder Schulplätze, steigende Kinderarmut, schlechte Grundsituationen in Sachen Bildung und Gesundheit. Das für den Deutschen Sachbuchpreis nominierte Buch Kinder – Minderheit ohne Schutz von Aladin Elmar-Falani, Klaus-Peter Strohmeier und Sebastian Kurtenbach vereint eine umfassende Problemanalyse und vor allem auch viele Lösungsansätze. Es wird heute Abend in Stadthagen vorgestellt. Aladin Elmar-Falani.
Wenn weniger Zeit in der Familie verbracht wird und mehr in den Institutionen, dann muss das einhergehen mit mehr Multifunktionalität dort. Das müssen Lebensorte werden, das müssen Orte werden, die nicht Familie komplett ersetzen, aber die relativ nah daran gehen.
Kinder, Minderheit ohne Schutz. Vortrag und Lesung heute Abend mit Sebastian Kurtenbach um 19.30 Uhr in der ehemaligen Synagoge in Stadthagen. Danach in Wahlstätte, Wuppertal und Berlin.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute schauen wir in ein Buch, das man vielleicht schon als Film gesehen hat. Vor 2 Jahren lief bei Arte eine 5-teilige Dokumentation, die der Filmemacher Florian Opitz gedreht hatte. Capital B. Im Untertitel hieß es: Zwischen Anarchie und Ausverkauf, die Geschichte Berlins von 1989 bis heute. Klare Ansage also, und genauso lautet nun der Titel des Buches von Florian Opitz. Unsere Kritiker im Studio, das ist die Katharina Teutsch, hallo.
Guten Morgen.
Dieser Florian Opitz, Katharina, ist bekannt für engagierte kapitalismuskritische Filme. Schon 2-mal ist er mit dem Krimi-Preis ausgezeichnet worden, was ihm auch bestimmt für diese große Arte-Produktion geholfen hat. Capital B. Bevor wir ins Buch gucken, vielleicht erstmal, wie ist denn er da damals im Film rangegangen an diese Stadtgeschichte?
Also erstmal, mir hat der Film wirklich großen Spaß gemacht, oder diese Doku-Serie ist jetzt übrigens im Moment auch gerade noch in der Arte-Mediathek als 5-Teiler zu besichtigen, weil das wirklich nochmal so eine Wiederbesichtigung wichtiger Berliner Schauplätze seit 89 und auch wichtiger Berliner Vorkommnisse ist. Und Opitz, weil Sie mich gefragt haben, wie der Film gemacht ist, der hat 2 Sachen gemacht. Er hat zum einen ganz viel Archivmaterial eingesetzt, also zum Beispiel alte Tagesschauen, alte Abendschauen und so weiter. Und auf der anderen Seite hat er dann ganz viele Interviews geführt mit Leuten, die ihm die Zeit erklären. Also das sind so ungefähr, würde ich sagen, roundabout 20 Leute, die in dieser 5-teiligen Serie immer wieder zu Wort kommen. Und Das Ganze folgt dann einer chronologischen Logik, also so nach Jahren und Ereignissen geordnet.
Aber das hört sich ja wirklich so nach großem Bildmaterial, Tonmaterial an. Und wenn es als Film schon super war, was braucht es denn jetzt überhaupt noch? Ein Buch dafür? Ich meine, könnte man gemeinerweise fragen. Ich meine, und kann das denn funktionieren ohne die Bilder und die Töne?
Also die Frage ist absolut berechtigt. Die habe ich mir natürlich dann auch gleich gestellt. Jetzt ist es aber so, dass man dieses Drehbuch, könnte man jetzt sagen, trotzdem mit Interesse gerne liest, weil man dann nochmal die ganz große Kunst der O-Ton-Collage vorgeführt bekommt. Also wie sich hier zum Beispiel ganz unterschiedliche Parteien zum gleichen Kontext verhalten oder zum gleichen Kontext äußern. Also zum Beispiel der ehemalige Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin, der mit seinem berühmten Hartz-IV-Menü in dem Film irgendwie nochmal einen Auftritt hat. Da hat er damals mittellosen Menschen quasi so Einkaufstipps gegeben und so eine Einkaufsliste mit Preisen rausgegeben und gesagt, das ist jetzt die Vorgabe für unser Hartz IV, das wir machen. Und dann kommt der Klaus Wowereit, der den inzwischen ja vollständig diskreditierten Thilo Sarrazin dann nochmal so über den grünen Klee lobt. Also die Dreharbeiten liegen ja noch nicht so lange zurück jetzt des Films. Und dann kommt jemand wie Sandy Kaltenborn, das ist ein ehemaliger Hausbesetzer und linker Aktivist, der das Ganze dann mit dem kalten Satz abbindet, Sarrazin sei für ihn eine der Personen gewesen, die sich hier an der Stadt versündigt hätten. Und das finde ich irgendwie schon toll, wie Florian Opitz in Form dieses Buchs, ja, allein dieser O-Ton-Collage, weil er kommentiert ja nicht, das nochmal so aufeinander puzzelt. Mhm. Und dann entsteht sozusagen das Urteil ganz von alleine in einem selbst.
Das heißt sozusagen, über die Originaltöne entsteht dann die Interpretation der Geschichte?
Ja, das Buch fängt mit einer Öffnung großer Räume an, sozusagen. Wäre die Interpretation der Geschichte, die dort vorliegt. Also wie gesagt, der Autor arbeitet nicht mit einem Autorenkommentar, es wird nicht eingeordnet. Aber dadurch, dass die Dinge eben so gegenübergestellt werden, sieht man schon, Räume öffnen sich 1989, in den 90ern, in den Nullerjahren. Und dann schließen die sich wieder. Ja, dann gibt's riesige Bauprojekte, in denen die Menschen eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Sowas wie der Potsdamer Platz oder dieses ganze Desaster um den Flughafen, ja. Und dann merkt man, wie diese Räume wieder zugehen. Und das wird irgendwie anhand von Archivmaterial, anhand von Interviews so ganz deutlich vor Augen geführt. Und insofern ist da schon eine gewisse geschichtliche Interpretation dann drin.
Ich kann es mir trotzdem noch nicht so ganz vorstellen als Buch. Also im Film kann ich mir vorstellen, wie sich sowas aufbaut, dass man die Bilder bekommt und dann denkt, ah ja, das ist die Kritik. Aber das funktioniert auch im Buch, ja? Also, dass so eine in dieser O-Ton-Assemblage Kapitalismuskritik erscheint, obwohl er überhaupt gar nicht selber als Kommentator auftritt.
Ja, der Autor ist eigentlich nur insofern ein Autor, als er die Aussagen der anderen eben arrangiert. Also er ist ein Arrangeur. Und darin liegt natürlich auch seine gestalterische Kraft. Der schon zitierte Sandy Kaltenborn nennt zum Beispiel das Nachwende-Berlin mal Freiluftmuseum des Kommunismus. Und dass Florian Opitz dem Ausverkauf dieses Freiluftmuseums sehr kritisch gegenübersteht, das spürt man natürlich an jeder Stelle. Und um es mit Wowereit zu sagen, ich würde sagen, das ist auch gut so.
Und eine Geschichte noch, es hat natürlich auch was 1989, diese ganze Zeit, hat ja auch irgendwas so ein bisschen Nostalgisches, ja, wenn man heute so Dokumentationen sieht, ach ja, die schönen 90er Jahre, von wegen eigentlich, ne? Ich meine, also sozusagen jetzt auch die in Erinnerung schwelgenden Clubbetreiber aufbrachen, was damals so ein Lebensgefühl war, das ist natürlich immer stark als Eindruck, aber ist das auch ein bisschen so aus der Zeit gefallen, historisch? Was hat man dafür einen Eindruck bei dem Buch?
Aus der Zeit gefallen glaube ich nicht, aber natürlich besteht immer die Gefahr, dass da eine Generation, die jetzt so diese Filmemacher-Generation ist, ihre eigene Jugend glorifiziert oder auch eine verlorene Zeit irgendwie nochmal hochschreibt, finde ich, ist aber auch legitim. Jeder darf ja aus seiner Perspektive irgendwie eine Geschichte schreiben. Aber er bedient sich eines bestimmten intellektuellen Stilmittels, der Autor dieses Buchs und dieses Films. Und das fand ich eben ganz toll, dass er ganz unterschiedliche Leute zu Wort kommen lässt. Also er lässt eben nicht nur die Clubbetreiber reden, sondern er hat dann auch so ein ganz wunderbares, wirklich skurriles Interview mit der Society Lady Isa Gräfin von Hardenberg und ihrem Gatten. Die sind, glaube ich, in den Nullerjahren nach Berlin gekommen, haben festgestellt, es gibt ja hier gar keine High Society. Es gibt gar niemanden, der sich so um die Wirtschaftseliten, die jetzt alle nach Berlin kommen, kümmert. Und dann haben die da so Partys ausgerichtet. Das ist so ein ganz anderes Berlin. Ja. Und wie die sich dann da so darstellen. Und weil er das beides sozusagen zusammenpackt, entsteht wirklich auch ein gerechtes Bild Berlins. Es ist nicht nur ein Berlin der Künstler und Kulturschaffenden.
Capital B, zwischen Anarchie und Ausverkauf, die Geschichte Berlins von 1989 bis heute. So der ganze lange Titel des Buches von Florian Opitz im Tropenverlag ist es veröffentlicht. 400 Seiten kosten 26 Euro. Katharina Teutsch hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank. Jetzt wieder mit Empfehlungen guter Bücher aus berufenem Munde. Allwöchentlich in der Leser telefonieren wir mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Buchhandel. Und wir hören jetzt Carla Kutz dazu. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Buchhandlung Interkontinental in Berlin. Und nun am Telefon. Guten Tag, Frau Kutz.
Hallo, guten Morgen.
Ihre Buchhandlung ist die erste in Deutschland, die ganz auf afrikanische und sogenannte afrodiasporische Literatur spezialisiert ist. Sie betreiben auch einen eigenen Verlag dazu. Darauf kommen wir noch speziell, Frau Kutzner. Beginnen wollen wir aber mit einem Lektüre-Tipp aus dem anderen Haus. Potenziell furchtbare Tage über Anti-Work, Menstrual Health und das gute Leben. Geschrieben von der Autorin Bianca Jankowska. Man muss sich ein bisschen beim Titel anstrengen, damit man Deutsch und Englisch nicht durcheinander bringt. Was ist das für ein Buch, Frau Kutzner? Rein vom Titel hört sich's wie ein Ratgeber an.
Ja, es ist ein persönliches Sachbuch. Also genau, wir haben in unserer Buchhandlung auch sehr, sehr viel feministische Literatur. Und Bianca Jankowska ist für mich eine der klügsten feministischen Autorinnen der Zeit. Sie ist einigen vielleicht bekannt, auch aus Social Media, als Groschenphilosophin. Da schreibt sie schon sehr lange, hat auch einen Podcast. Und in dem Buch Potenziell furchtbare Tage geht es eigentlich um so eine ziemlich grandiose Mischung aus Kritik an der heutigen Arbeitswelt und allgemeiner Systemkritik. Also aber mal ganz jenseits von diesen klassischen feministischen Kritikpunkten wie Care-Arbeit, Gender Pay Gap, also das, worüber wir auch wirklich schon viel gelesen haben. Bianca Jankowska macht ganz andere Themen auf, wie beispielsweise zyklusorientiertes Arbeiten, Anti-Work, Menstruationsurlaub. Und was eben ganz, ganz toll ist an diesem Buch, ist, dass sie mit konkreten Vorschlägen kommt. Also wie können wir aus feministischer Sicht unseren Arbeitsalltag einfach besser machen? Wie können wir gesünder leben? Und sowas habe ich zumindest in letzter Zeit, und ich lese sehr viel feministische Literatur, lange nicht gelesen. Genau.
Ich habe den Titel schon oft gehört und oft gelesen. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen, dieses Buch. Ist es auch ein Erfolg bei Ihnen?
Ja, definitiv. Genau. Sie war auch im Januar bei einer Veranstaltung zu Gast und sie macht ganz tolle Performances. Kommt jetzt auch nächste Woche nochmal in unsere neue Buchbar nebenan, neben der Buchhandlung. Genau, also für alle zu empfehlen, die wirklich so ein bisschen mal was Neues Feministisches lesen wollen.
Potenziell furchtbare Tage, das Buch von Bianca Jankowska. Im Heimon Verlag erschienen uns nun zu einem Krimi, den Sie sich ausgesucht haben, Frau Kutzner, der uns schon in die Nähe Afrikas bringt. Kalter Thron heißt der Roman von Jürgen Seidler. Dort ermittelt der Kommissar Peter Ibuk und der kommt aus Uganda, ist jetzt aber in Berlin, richtig, Frau Kutzner?
Genau, der Protagonist aus Jürgen Seidlers Roman Kalter Thron, der kommt aus Uganda, will in Berlin mit seiner Tochter ein neues Leben anfangen. Das gelingt ihm leider nicht, weil er relativ nah am Anfang des Buches schon verwickelt wird in einen Mordfall. Und zwar wird ein kamerunischer Pfarrer ermordet. Dieser Pfarrer wiederum war in Berlin, um eigentlich die Rückgabe eines Throns von Sultan Yuya zu verhandeln. Also da wird quasi der Bogen gespannt dann zum Thema dieses Krimis, nämlich die Restitution von Kulturgütern aus deutscher Kolonialzeit, was sehr, sehr spannend erzählt wird. Und dieser Peter aus Uganda, also der ehemalige Polizeichef, der fängt dann auf eigene Faust zu ermitteln und taucht immer tiefer ein in diese deutsche Kolonialgeschichte, die auch hierzulande vielen noch sehr unbekannt ist. Und was eben sehr schön ist an dem Roman, ist, dass er sehr atmosphärisch, sehr dicht erzählt ist, sehr spannend ist, aber nicht zu schnell, wie ich finde. Also es ist wirklich so ein richtig gut recherchierter Kriminalroman und die Perspektive, die Jürgen Seidler benutzt, nämlich eigentlich aus weißer deutschsprachiger Sicht, aber eben in diesem Peter einen ugandischen Protagonisten hat, das gelingt ihm wahnsinnig gut. Und wer sowas mag mit guten Figuren, die man auch nicht unbedingt mögen muss, komplexen Themen, Krimi mit Tiefgang, der sollte auf jeden Fall Kalter Thron lesen.
Und diesen Krimi von Jürgen Seidler, Kalter Thron, Peter Ibbuk ermittelt, der bringt der Kamper Verlag raus. Wir bleiben jetzt im Spannungsgenre und kommen jetzt auch zu Ihrem hauseigenen Interkontinental Verlag, Frau Kutzner. Bei Ihnen erscheint nämlich Spur des Geldes, ein Lagos-Thriller von Leah Adenle. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ein nigerianischer Autor, weltberühmt inzwischen. Auch auf unserer Krimi-Bestliste im Deutschlandfunk Kultur war er schon vertreten. Was finden Sie so toll an ihm, Frau Kutzner, dass Sie ihn nicht nur lesen, sondern auch verlegen, den Leah Adenle?
Genau, also wir haben ihn lange schon gelesen auf Englisch und dann irgendwann selber eingekriegt und gedacht, das ist genau das, was irgendwie das deutsche Krimi- und Thriller-liebende Publikum braucht. Weil es ist eigentlich eine Trilogie, also Spur des Geldes ist der zweite Roman aus der Trilogie und die Trilogie entführt uns nach Lagos in Nigeria, in die Unterwelt. Es gibt eine super starke weibliche Protagonistin, die Juristin ist, Frauenrechtlerin ist. Es geht aber in Spur des Geldes vor allem um Wahlmanipulation, um Korruption. Also Leah Adenle wirft wirklich alle Themen in einen Topf. Und diese Thriller haben ein unglaubliches Tempo, auch eine ziemliche Gewalt, die aber der Autor ganz gut verpackt in so Spannungen. Wir haben Cliffhanger.
Und jetzt muss ich Ihnen ins Wort fallen, Frau Kutzner, aber Sie haben schon so... Doch, ja, gucken Sie mal auf die Uhr. Also so läuft ein bisschen die Zeit weg, aber... Sie haben wunderbar Leah Adenle uns empfohlen und ans Herz gelegt. Ich danke Ihnen sehr dafür, bei im Interkontinental Verlag dieser Roman erschienen. Und schönen Dank, Frau Kutzner, von der Buchhandlung Interkontinental.